Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute
Synthetzer und Bürgerrechtsaktivistin Ilona Lagrene.
Deutsche TäterInnen ermordeten zwischen 1939 und 1945 schätzungsweise 500.000 in den von den Nazis besetzten Gebieten Europas lebenden Sinti und Roma systematisch vom Kleinkind bis zum Greis.
Jedoch endete das Leid vieler Überlebenden nicht mit der Befreiung im Jahr 1945. Gesellschaftliche Ausgrenzung, fehlende staatliche Anerkennung und Verweigerung von Entschädigungen wurden von denjenigen vorangetrieben, die für die Deportation der Menschen in die Vernichtungslager verantwortlich waren. Dies prägte den Alltag der Sinti und Roma bis weit in die 1970er Jahre.
Es waren die Überlebenden des Völkermordes, ihre Kinder der zweiten Generation und mit ihnen verbündete Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die es sich zur Lebensaufgabe machten, als Bürgerrechtsaktivistinnen für nachholende Gerechtigkeit zu kämpfen.
Unter ihnen stach eine Protagonistin besonders hervor, Ilona Lagrene, geboren 1950 in Heidelberg, Synthetzer und Bürgerrechtsaktivistin, Mitbegründerin des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg.
Wieso sich Ilona Lagrene für ihren Weg entschied, fasst sie folgendermaßen zusammen.
Für mich wichtig war es, dass die Leute diese Anerkennung endlich bekommen. Wir wissen, wie der Völkermord geleugnet wurde. Ja, es hat immer geheißen, ihnen ist doch nichts geschehen und alles wurde ihnen verwehrt, jede Anerkennung. Im Gegenteil, viele der damaligen Leute, die selbst noch im Naziregime oder für die Deportation verantwortlich waren, waren nachher alle noch in Amt und Würde.
Ilona Lagrene wuchs in einer Gesellschaft auf, die die ehemaligen NS-Täter, beispielsweise aus der Kriminalpolizei, integrierte. So Josef Eichberger. Er war im Reichssicherheitshauptamt in Berlin tätig und organisierte die Deportation tausender Sinti und Roma am 22. Mai 1940. Jener fielen auch zahlreiche Familienangehörige von Ilona Lagrene zum Opfer. Ihre Eltern überlebten die Deportationen in die Lager des besetzten Polens nur mit Glück. Viele andere wurden ermordet oder zwangssterilisiert.
Die TäterInnen im Nationalsozialismus erachteten Sinti und Roma als rassisch minderwertig. Dies schlug sich bereits 1935 bei den Nürnberger Rassegesetzen nieder. Hier kennzeichneten Nationalsozialisten wie Hans Globke, der später im Bundeskanzleramt unter Konrad Adenauer weiter Karriere machte, Zigeuner als eine Gruppe, die, Zitat, regelmäßig artfremden Blutes gewesen sei. Diese Gesetzgebung und die in den nächsten Jahren angelegten Rassegutachten bildeten in der Folgezeit die Grundlage für die sukzessive Radikalisierung der Entrechtung, Verfolgung und Ermordung Zehntausender Sinti und Roma im Deutschen Reich wie im besetzten Europa.
Dass die ehemaligen Täter wie Josef Eichberger, die Sinti und Roma in die Vernichtung schickten, nach 1945 unbehelligt weiterleben, arbeiten und agieren konnten, war auch gewissen Kontinuitäten in der Rechtsprechung nach 1945 geschuldet. Darunter fällt auch ein Urteilsspruch des Bundesgerichtshofes von 1956. In einem Auszug hieß es:
Da die Zigeuner sich in weitem Maße einer Sesshaftmachung und damit der Anpassung an die sesshafte Bevölkerung widersetzt haben, gelten sie als asozial. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen, wie primitiven Urmenschen, ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Sie wurden deshalb allgemein von der Bevölkerung als Landplage empfunden. Das hat die Staatsgewalt, wie schon erwähnt, veranlasst, gegen sie vorbeugende Sondermaßnahmen zu ergreifen und sie auch in ihrer Freiheit besonderen Beschränkungen zu unterwerfen.
Angesichts dieser widrigen Umstände trauten sich viele Sinti und Roma nach 1945 aus Angst, Verzweiflung und wegen fehlender Unterstützung der Mehrheitsgesellschaft bis Anfang der 70er Jahre nicht an die Öffentlichkeit, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen.
Eine breitere Öffentlichkeit erreichten Sinti und Roma erst durch den Hungerstreik im ehemaligen Konzentrationslager Dachau im Jahr 1980. Zu den Zielen des Hungerstreiks haben wir Daniela Gress, Historikerin an der Forschungsstelle Antiziganismus in Heidelberg, befragen können.
Für die Sinti waren diese Akten wichtige Beweise, um ihre Verfolgung belegen zu können. Weil man muss sich ja vorstellen, der Völkermord war zu dem Zeitpunkt noch nicht anerkannt. Es gab eklatante Mängel in der Entschädigungspraxis. Und die Sinti haben sich einfach davon versprochen, wenn diese Akten, die im Geheimen eigentlich weiterverwendet wurden, wenn die in ein Archiv überführt werden, dann können wir die A für unsere Entschädigungsverfahren nutzen und B kann die Wissenschaft diesen Völkermord aufarbeiten. Und dann erhalten wir vielleicht endlich mal diese Anerkennung unseres Verfolgungsleids, die wir die ganze Zeit versuchen zu erreichen.
Überlebende des Völkermords und Angehörige der zweiten Generation wie Ilona Lagrene erhofften sich durch den Hungerstreik eine gesamtgesellschaftliche Anerkennung des Völkermords. Daniela Gress beschreibt die Wirkungen folgendermaßen.
Es ist so das zentrale Ereignis, was so einen richtigen Schub auch an Selbstbewusstsein gegeben hat. Weil gerade einfach diese internationale Aufmerksamkeit, die den Streikenden damals zuteil wurde, also da waren ja Hunderte an Journalisten dort, auch aus dem Ausland. Und die Zeitungen haben täglich berichtet von den Verhandlungen, aber auch wie es den Hungernden geht, war auch total aufregend. Also einige sind ja dann ins Krankenhaus gekommen und es waren Überlebende dabei mit schweren Gesundheitsschäden. Das wurde natürlich in den Zeitungen überall aufgegriffen, das waren Symbolfiguren. Da wurde dann zum ersten Mal breit über die Verfolgung berichtet und man hat auch wirklich die Betroffenen auch selbst zu Wort kommen lassen. Es wurden viele Sinti oder Roma einfach auch interviewt und zu ihrer Verfolgung befragt, aber auch zu der anhaltenden Diskriminierung. Und das hat natürlich ein wahnsinniges Selbstbewusstsein ausgelöst. Und gerade dann infolge des Hungerstreiks sieht man dann auch, dass sich eben ganz, ganz viele weitere Verbände gegründet haben, im Lokalen oder auch im Regionalen. Und die haben sich mitunter dann eben an den Verband der deutschen Sinti angeschlossen.
Für Ilona Lagrene war der Hungerstreik der persönliche Startschuss, um für die Rechte der Minderheit aktiv einzutreten. Auch wenn sie persönlich in Dachau nicht dabei war, versuchte sie doch von außen, selbstbewusst und spontan, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um möglichst viele bedeutende Institutionen und politische Akteure für ein solidarisches Bekenntnis zur Minderheit zu gewinnen.
Und dann bin ich hin und habe einfach telefonisch durchgefragt und habe mich dann an die Bischofskonferenz gewendet, damals in Köln. Mhm. Und da war eine Besprechung, Tagung, irgendwas von den ganzen Bischöfen, sagte mir da Dame am anderen Ende. Und ich habe mich da beschwert. Ich habe gesagt, hier ist der Hungerstreik, man hört nichts, dass eine Solidarität von Seiten der Kirche kommt. Es sind ja Väter dabei, die Kinder sollen am folgenden Sonntag zur Kommunion gehen und man hat sich empört. Dann daraufhin, ich habe das dann noch den anderen Frauen gesagt und dann hat eben auch gerade hier die Hildegard Lagrene, ihre Tochter und noch einige Frauen da alle angerufen und haben Rabatz gemacht. Und am gleichen Tag dann kam in den Nachrichten, kam dann so gegen Abend, dass der evangelische Bischof und der katholische Bischof, ich weiß jetzt nicht mehr ihre Namen, sich einfach solidarisch gezeigt hätten. Und es hat dann auch noch, ich glaube, es war noch, glaube ich, am selben Tag, wo das dann abgebrochen wurde, dann der Hungerstreik. Und die Väter waren dann zur Kommunion wieder bei ihren Familien.
Hungerstreik bewirkte zwar nicht die Einsichtnahme der im Dritten Reich erstellten Gutachten des Rassehygienischen Forschungsamtes, jedoch stufte Bundeskanzler Helmut Schmidt 1982 beim Besuch einer Delegation von Vertretern der Sinti und Roma die Verbrechen an der Minderheit offiziell als Tatbestand des Völkermords ein.
In den folgenden Jahren entstand ein festeres Gerüst an Selbstorganisation, die sich großenteils dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg anschlossen. Darunter fiel auch der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg, den Ilona Lagrene gemeinsam mit ihrem Mann Reinhold 1984 ins Leben rief.
1984 haben wir dann den Landesverband Baden-Württemberg in Heidelberg gegründet und die Beratungsstelle wurde dann Ende 1989 eingerichtet. Das war damals in der Bergheimer Straße, ja, mit einem kleinen Budget damals. Es gab eine Stelle für einen hauptamtlichen Mitarbeiter und eine Drittelstelle für den Geschäftsführer. Das waren die Mittel, was man so hatte und halt laufenden Kosten. Ende 1989 bin ich dann da zur ersten Vorsitzenden gewählt worden. Dann ging man natürlich dementsprechend in die Politik und hat sich da natürlich auseinandergesetzt.
Ilona Lagrene machte es sich in den 1990er Jahren zu einer ihrer Hauptaufgaben, Mahntafeln an den Orten zu setzen, die mit den Tätern und Opfern verwoben waren. In den Städten, in denen Sinti und Roma bis zu ihrer Deportation Teil der Gesellschaft waren.
Gleichwohl war dies nicht von heute auf morgen getan. Nicht selten regte sich Widerstand bei örtlichen Politikern und den Institutionen, die sich ihrer historischen Verantwortung verweigerten. Ilona Lagrene traf auf Ignoranz, Ablehnung und unnötige bürokratische Hürden.
Da diese Gedenktafeln für die Angehörigen der Minderheit einen hohen symbolischen Stellenwert und ein sichtbares Zeichen nachholender Anerkennung einnahmen, ließ Ilona Lagrene nicht locker. Unterstützung erhielt sie dabei auch von jüdischer Seite, wie bei der Anbringung einer Gedenktafel am ehemaligen Gebäude der Stuttgarter Kriminalpolizei.
In der Büchsenstraße in Stuttgart. Da gab es ja auch diese Kriminalpolizeistelle, wo sie die Leute hingebracht haben. Und unten gab es ja damals auch schon das große zentrale Gedenken da, so für alle Opfer. Und ja, wollte nochmal was Separates. Und deswegen habe ich dann damals diese Tafel da an diese Stelle bekommen. Und es ist, glaube ich, mittlerweile abgerissen worden. Ich weiß jetzt nicht, was, ich habe es mal mitgekriegt, dass dieses Gebäude hätten sie weggemacht und irgendwas Neues hin. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Tafel noch da hängt. Das war damals die Einweihung mit von der christlich-jüdischen Gesellschaft. Das war der Herr Meinhard Tené von denen und der OB Rommel damals hat sie dann enthüllt. Das war dann eine gemeinsame Tafel, die erste gemeinsame Tafel von Sinti und Roma und den jüdischen Menschen. Der hat mich dann damals unterstützt dabei. Ich habe ihn kennengelernt und so ist es dann gewesen, dass man eine gemeinsame Tafel dann da bekommen hat.
Dass sich der damalige Oberbürgermeister Rommel zu der Enthüllung der Gedenktafel bewegen ließ, war wiederum der forschen Art der jungen Aktivistin geschuldet. Mit zwei Überlebenden des Völkermordes sprach sie diesen im Rahmen einer anderen Veranstaltung einfach an.
Aber es war auch nicht so einfach. Ich wurde damals von der christlich-jüdischen Gesellschaft eingeladen über den Landesverband. Und ich bin damals hingefahren mit dem Herrn Herbert Birkenfelder und mit dem Herrn Spindler. Beide Überlebende, die kamen dann von Freiburg dahin. Und es war auch eine Gedenkveranstaltung und ich habe uns, man muss ja immer schriftlich, die wissen ja, sich anmelden und habe das denen mitgeteilt. Und dann saßen wir da drin und jedenfalls ist jetzt da jeder begrüßt worden. Ja, selbst das Personal, das für Essen und Trinken da war, der sauber gemacht hat und uns haben sie vergessen. Dann habe ich gewartet bis nach der Veranstaltung. Jetzt sind heute so ging, standen vorne der Herr Rommel und noch ein paar Leute umhin. Und ich wollte die zwei Alten mitnehmen, die wollten nicht, die hatten Angst. Also was heißt Angst, dann war das peinlich. Ich habe mich dann da durchgeschlendert und bin direkt zu dem Bürgermeister hin. Ich weiß nicht, ich bin auch vor ihm gelandet direkt und habe ihm die Hand hingestreckt und habe hab mich vorgestellt und habe gesagt, ja, ich bin die Vorsitzende des Landesverbandes, Deutscher sind die Roma und Name und so. Und ich werde demnächst auf Sie zukommen, wenn einer bedenkt hat.
Auch in Asperg, einem wegen der Sammeldeportation südwestdeutscher Sinti und Roma von 1940 für die Angehörigen wichtigen Gedenkort, gab es 50 Jahre nach Kriegsende keinen einzigen Hinweis auf die Verbrechen, die dort stattgefunden haben. Erst durch die Initiative von Ilona Lagrene änderte sich dies. Auch hier stieß sie zunächst auf Widerstand, diesmal von der Deutschen Bahn.
Die Deutsche Bahn als Nachfolgerin der Reichsbahn, welche an den Deportationen kräftig mitverdient hatte, argumentierte schon fast mit sarkastischem Unterton. Auf ein Schreiben des Bürgermeisters von Asperg, der das Gedenken unterstützen wollte und mit Ilona Lagrene zusammenarbeitete, antwortete die DB-Regionalbereich Südwest knapp und anstandslos:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Storer, wir sind grundsätzlich zu der Auffassung gekommen, dass wir, so tragisch die Schicksale der Menschen in der NS-Zeit waren, von der Anbringung einer Gedenktafel am Bahnhof Asperg absehen möchten. Wir haben im Hinblick auf den 50. Jahrestag des Kriegsendes sehr viele Anfragen zu dieser Thematik erhalten. Wir bitten Sie im Sinne einer Gleichbehandlung um Verständnis für unsere Haltung.
Ilona Lagrene wandte sich nun gemeinsam mit Bürgermeister Storer an den damaligen Verkehrsminister Matthias Wissmann, bei dem sie auf offene Ohren stießen. Erst nachdem dieser in der Frankfurter DB-Zentrale vorstellig wurde und für das Anliegen der Sinti und Roma eintrat, konnte die Tafel am 16. Mai 1995 enthüllt werden. 80 Sinti und Roma, darunter Überlebende der Deportation von 1940, begingen diesen Tag mit einem Schweigemarsch durch Asperg. Bei der anschließenden Gedenkveranstaltung bekannte sich ein Vertreter der Deutschen Bahn öffentlich zu der historischen Schuld seines Unternehmens während des Nationalsozialismus. Ilona Lagrene erinnert sich zurück.
Es war eigentlich so, ich habe ja da den damaligen Bürgermeister Storer angeschrieben und habe ihm auch einen ganzen Tag von Unterlagen mitgeschickt über diese Deportation und habe auf diese Tafel gebeten. Und den Punkt, den ich ausgesucht habe, war natürlich dieser Bahnhof in Asperg. Und der Bahnhof gehört halt nicht der Stadt, sondern der Bahn. Und er hat dann eben die Bahn angeschrieben und sich mit denen in Verbindung gesetzt. Und die haben das verneint. Das wollten sie nicht, ne? Und dann habe ich mich natürlich auch immer öffentlich auseinandersetzen müssen mit denen. Habe ich dann auch gemacht. Nebenher. Und dann hat der damalige Verkehrsminister Wissmann, der hat sich dann eingesetzt und hat mit denen verhandelt. Und daraufhin dann konnte diese Tafel da angebracht werden.
Unter dem Beisein hoher politischer Würdenträger wie der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Berliner Oberbürgermeister Klaus Wowereit wurde im September 2012 das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas feierlich eröffnet.
Die Mehrzahl der Überlebenden des Völkermordes, die sich jahrelang für die Errichtung dieses Symbols einer nachholenden Anerkennung eingesetzt hatten, erlebten dies aufgrund ihres natürlichen Todes nicht mehr.
Aktuell müssen Sinti und Roma der zweiten Generation, wie Ilona Lagrene, aber auch jüngere Angehörige der Minderheit, um den Erhalt ihres Mahnmals wieder bangen. Die Deutsche Bahn möchte durch das Gelände des Denkmals eine neue S-Bahn-Linie bauen. Der Berliner Senat hat diesem Unterfangen keine klare Absage erteilt.
Wie die Angelegenheit am Ende auch ausgehen mag, Sinti und Roma müssen für ihr Recht auf Erinnerung, Anerkennung und Teilhabe kämpfen, gestern wie heute. Dieses Kampfes werden sie sich auch in der Zukunft annehmen.
Wenn man etwas vergisst, kann es wieder passieren. Wenn keiner Notiz davon nimmt, ein Völkermord, der unterschlagen wurde, ja, das war jahrzehntelang so der Fall, der ist schnell vergessen, wenn er überhaupt nicht erstmal auftaucht in der Öffentlichkeit. Und das war unser Kampf, den wir gekämpft haben. Und ich denke, es ging diesen Überlebenden, und es geht auch mir nicht darum, zu sagen, das ist unser Mahnmal. Das soll nicht unser Mahnmal sein. Mhm. Ja, dieses Mahnmal soll ein Mahnmal sein für alle Menschen, die darüber nichts gehört haben, dass es den Völkermord in Sinti und Roma gab. Ja, das soll ein Mahnmal sein für die Bundesregierung, dass sie sich immer daran erinnert.
Es sprachen Leo Stöcklein, Nadja Benewitz, Markus Hepp und Michael Liebler.
Ein besonderer Dank gilt unseren Interviewpartnerinnen Ilona Lagrene und der Heidelberger Historikerin Daniela Gress.
Mit Musik von Francesco Letterer, Lobo Loco, Martin Schellekens und Maika Beats.